Wenn man so in der Welt, ich sag mal so auf der Straße, fragen würde, die Leute fragen würde, wen würdest du glücklich schätzen? Was meint ihr so, was würden da für Antworten kommen? Also ich denke, so Antworten, die kommen könnten, wären, ja, wenn man so finanziell unabhängig ist. Ja, also wenn man nicht angewiesen ist auf andere, wenn man ja, vielleicht auch einfach reich ist, ne, aber auf jeden Fall finanziell unabhängig, dass man machen kann, was man will. Wenn ich in Urlaub fahren will, dass ich das kann und dass ich mir keine Sorgen machen muss um alles, was ich halt brauche, Nahrung und so weiter. Ich denke, so einen kann man glücklich schätzen. Ich hatte erst überlegt, ob ich hier vielleicht noch so Bilder mache von so, vielleicht so einer Yacht mit jemandem, der so in so einem paradiesischen Ort ist, so auf so einer Yacht, so, oh, den kann man doch glücklich schätzen, der kann sein Leben genießen, so, ne? Aber solche Bilder sind auch schwierig zu finden, so, die dann auch frei sind. Deswegen einfach mal so diese Beschreibung. Eine andere Antwort wäre vielleicht, wenn man gesund ist. Und ich denke, gerade wenn man nicht gesund ist, dann weiß man es ja erst recht zu schätzen. Die Gesundheit. Und dann würde eine Antwort, denke ich, vielleicht auch sein, ja, wenn man gesund ist, keine gesundheitlichen Probleme hat, so jemand ist glücklich zu schätzen. Eine andere Antwort wäre vielleicht, wenn man einfach seine Ruhe hat, Frieden, keine Feinde, eine Familie, die einen liebt, so wenn man so ein Leben hat, so jemand ist glücklich zu schätzen. Und ja, das sind, denke ich, so Antworten, die kommen könnten. Vielleicht gibt es auch noch andere. Worauf ich hinaus will, ist, bei Gott ist das anscheinend anders. Gott hat andere Maßstäbe, wo er sagt, der ist glücklich zu schätzen. Und ja, dazu möchte ich den Text lesen, dieser Predigt. Und ihr wisst ja, ich gehe ja durchs Matthäus-Evangelium und ich habe ja letztes Mal angefangen mit diesem neuen Abschnitt, also diesem größeren Teil der Bergpredigt. Und wir haben ja angefangen mit dem Ende der Bergpredigt, wo Jesus dieses Gleichnis bringt mit dem auf Fels bauen und auf Sand bauen, weil das sozusagen Jesus ja damit abschließt und sagt, wer diese Worte hört, und damit meint er quasi ja in erster Linie erstmal diese Bergpredigt, wer die Worte hört und tut, der ist klug, wie jemand, der sein Haus auf Fels baut und dieses Haus wird nicht einstürzen. Und wer da diese Worte aber hört und nicht tut, der ist wie jemand, der auf Sand baut. Das hat keinen Bestand. Und so einfach haben wir als erstes uns dieses Ende angeschaut, einfach im Hinblick darauf, wenn wir uns jetzt mit der Bergpredigt beschäftigen, ja, dass wir auch einfach dieses Gleichnis von Jesus vor Augen haben. Lasst uns ja das hören und diese Worte tun, ne? Weil dann bauen wir le unser Leben auf Fels. Unser Leben wird dann Bestand haben, ewigen Bestand bei Gott. Und jetzt möchte ich aber anfangen mit der Bergpredigt von vorne. Und es ist ja kein Geheimnis oder es ist ja, ich denke, allen oder den meisten bekannt, die Bergpredigt beginnt mit diesen Glückseligpreisungen. Ne? Also wer ist glücklich zu preisen, glücklich zu schätzen? So. Und diesen Text möchte ich vorlesen. Ich lese von Matthäus 5 ab Vers 1. Ich lese bis Vers 16. Also Jesus, aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg. Und nachdem er sich gesetzt hatte, traten seine Schüler an ihn heran. Und er öffnete seinen Mund und lehrte sie, indem er sprach: Glücklich die Armen im Geist, denn ihnen gehört das Königreich des Himmels. Glücklich die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glücklich die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glücklich, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Glücklich die Barmherzigen, denn über sie wird sich erbarmt werden. Glücklich die Reinen im Herzen, denn sie werden Gott sehen. Glücklich die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glücklich die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihnen gehört das Königreich des Himmels. Glücklich seid ihr, wenn sie euch beschimpfen und verfolgen und lügnerisch jedes böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. So haben sie nämlich die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, außer hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen werden. Man nimmt auch nicht eine Lampe und stellt sie unter den Scheffel, sondern auf den Lampenständer, und sie leuchtet allen, die im Haus sind. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel ehren. Jesus beginnt die Bergpredigt, diese lange Rede, nicht mit so konkreten Anweisungen. Also so, ihr sollt so und so handeln, da und da und so weiter. Nicht mit konkreten Anweisungen, die kommen später auch ja noch, sondern eher mit so generellen Charaktereigenschaften. Also mit so Einstellungen, die man hat, oder generellen, ja, so Eigenschaften des Charakters. Denn bevor das Handeln kommt, ist das Herz wichtig. Wie ist das Herz? Wie bist du eingestellt? Wie ist dein Wesen oder deine Ausrichtung? Das ist vor allem wichtig, bevor überhaupt das Handeln kommt. Das Handeln, das ist auch wichtig, aber es bringt nichts, wenn ich einfach nur versuche, so und so zu handeln, wie Gott es will, und einfach so nach Vorschrift, aber mein Herz gar nicht so eingestellt ist. So, das wird auch dann nicht lange halten. Ne? Umgekehrt bringt es aber auch nichts, wenn ich einfach nur die Einstellung, irgendeine gewisse Einstellung habe, aber dann nicht auch dementsprechend handle. Es gehört beides zusammen. Und anfangen muss es mit dem Herzen. Und dort beginnt Jesus mit grundsätzlichen Einstellungen und Charaktereigenschaften hier. Nach diesem Text, wer ist nach Gottes Maßstäben hier glücklich zu schätzen? Jesus sagt, ja, der arm ist im Geist, der trauert, der sanftmütig ist, der nach Gerechtigkeit hungert und dürstet, der barmherzig ist, der rein im Herzen ist, der Frieden stiftet und der um Gerechtigkeit willen verfolgt wird, der beschimpft wird und verfolgt und verleumdet wird um Jesu willen. Da kann man sich ja schon fragen, warum sind diese Leute glücklich zu schätzen? Ich meine, sind diese Dinge erstrebenswert? Also mit Sicherheit nicht alle. So, ne? Also die Sache, also über die Dinge an sich kann man sich ja nicht unbedingt freuen, ne? Dass man verfolgt wird, wenn man um Gerechtigkeit willen, also wenn man gerecht lebt, verfolgt wird, dass man trauert. Und so, das sind ja keine Dinge, die so erstrebenswert sind. Aber Jesus sagt hier, die sind glücklich zu schätzen. Und es gibt ja eben auch ein Denn. Warum sind diese Leute glücklich zu schätzen? Eben nicht wegen dieser Dinge an sich, sondern weil diese Dinge gewisse Folgen haben im Königreich Gottes. Und wer dieser Folgen teilhaftig wird, der ist glücklich zu schätzen. Und eben, um dieser Folgen teilhaftig zu sein, soll man eben so sein, wie Jesus das hier beschreibt. Und deswegen sind dann diese Leute glücklich zu schätzen, auch wenn diese Dinge an sich nicht unbedingt erstrebenswert sind, alle. Und ich möchte jetzt mit euch einfach diese Punkte nach und nach durchgehen und ein bisschen über die einzelnen Punkte sprechen. Und über die einen mehr, also ein bisschen ausführlicher, über die anderen ein bisschen kürzer. Aber einfach, dass wir da so durchgehen und vielleicht, und ich hoffe, dass der eine oder der andere Punkt den einen oder die andere anspricht. Also bei mir, das ist eigentlich ja fast immer so, wenn man so eine Predigt vorbereitet, als allererstes wird man da auch selbst getroffen. Ne? Und da sind dann Punkte, wo du so denkst, ja, also da habe ich noch viel Luft nach oben, viel Potenzial. Und da brauche ich Gottes Hilfe, um da an mir zu arbeiten. Und da hoffe ich einfach, dass wenn wir jetzt so diese Punkte durchgehen, so der eine oder andere Punkt, dass da vielleicht ja, der Gedanke kommt, ja, stimmt, also das ist bei mir noch nicht so. Und ja, ich möchte doch von Gott glücklich geschätzt werden. Und so lasst uns einfach diese Punkte einmal durchgehen. Der erste Punkt ist, dass Jesus sagt, glücklich die Armen im Geist, denn ihnen gehört das Königreich des Himmels. Und das ist schon der erste Punkt, ist gleich nicht der leichteste, weil arm im Geist zu sein, was bedeutet das? Das ist gar nicht so einfach jetzt zu sagen. Ne? Manchmal wünscht man sich dann in solchen Situationen, dass Jesus doch jetzt hier nochmal leibhaftig hier wäre, man ihn fragen könnte, was meinst du denn jetzt genau arm im Geist? Weil da gibt es auch dann wieder verschiedene Erklärungen zu, weil das, wie gesagt, einfach nur dieser kurze Begriff nicht so eindeutig ist. Aber ich versuche einfach eine Erklärung zu geben, dass eben arm im Geist auf jeden Fall nicht bedeutet materiell arm. Also es geht hier nicht darum, dass Jesus pauschal alle, die materiell arm sind, glücklich preist, einfach nur, weil sie jetzt materiell arm sind, sondern eben ja arm im Geist, also im geistlichen Sinn arm. Und ich denke auch, dass hier nicht gemeint ist arm an Geist, also so in dem Sinne, dass geistig Behinderte oder vielleicht ein bisschen Zurückgebliebene gemeint sind, sondern arm im Geist, im geistlichen Sinn. Und ich denke, man könnte das vielleicht so erklären, dass man im geistlichen Sinn arm ist, wenn man sich bewusst ist, dass man eigentlich nichts vorzuweisen hat. Dass wir vor Gott mit leeren Taschen dastehen. Dass ich dann arm im Geist bin. Wenn ich diese Einstellung habe und diese Erkenntnis, so jemand ist glücklich zu preisen, der mit dieser Einstellung vor Gott steht. Gott, ich kann dir nichts geben. Dazu gibt es nämlich in Jesaja, also in Jesaja 61 zum Beispiel, da ist ja eine Verheißung auf den Messias. Jesaja 61, eine bekannte Verheißung, die Jesus selbst auch zitiert im Neuen Testament. Dort heißt es, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Um frohe Botschaft den Armen zu bringen, hat er mich abgesandt. Um die zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind. Um den Gefangenen Freilassung zu verkünden und dem Blinden neue Sehkraft. Um auszurufen ein willkommenes Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung. Um zu trösten alle Trauernden und so weiter. Also, dass der Messias, Jesus, gekommen ist, um frohe Botschaft den Armen zu bringen, um zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind. Also so, ich sehe da so diesen Zusammenhang. Ja, die Armen im Geist, die eben sehen, vor Gott stehe ich leer da und dieses zerbrochene Herz haben, ja, und erkannt haben, dass sie vor Gott nichts sind. Und die sind glücklich zu schätzen. In Offenbarung 3, in einem Sendschreiben, sehen wir so ziemlich das Gegenteil davon, arm im Geist zu sein. Dort ist das Sendschreiben an Laodicea und dort tadelt ja Jesus diese Gemeinde hauptsächlich. Und er tadelt sie und sagt, denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Also diese Gemeinde, die hatte eben anscheinend diese Einstellung nicht. Sie dachte, oh, ich brauche nichts, ne? ich komme gut klar. Ich habe alles, was ich brauche, ich bin reich und habe Überfluss. Eben, also ich verstehe das so, dass eben diese Gemeinde dann eben nicht arm im Geist war. Die aus der Gemeinde, die diese Einstellung hatten. Aber genau diesen Leuten, die eben die arm sind im Geist, die eben meinen oder denken, nichts zu haben, ihnen, sagt Jesus, gehört das Königreich Gottes. Also ihnen gehört letztendlich, sie besitzen eigentlich alles. Aber eben, wenn die Leute, die so sind, arm im Geist, letztendlich besitzen sie alles. Was Gott, weil Gott ihnen das Reich gibt. Wenn du in der Welt ein Reich erhalten willst, dann musst du mehr von dir überzeugt sein, als sich gebührt. Keine Schwäche zeigen oder zugeben, dass du auch fehlerbehaftet bist und letztendlich vor Gott mit leeren Taschen dastehst. Das darfst du alles nicht, wenn du hier in der Welt eben ein Reich erhalten willst. Wir wollen uns von der Welt unterscheiden. Wir wollen verstehen und zugeben, dass wir ohne Gott nichts sind und nichts können. Und Gott wird uns das Reich geben. Als nächstes sagt Jesus: Glücklich die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Und auch hier denke ich, dass Jesus jetzt nicht einfach pauschal jeden Trauernden meint, den es gibt. So, jeder, der halt trauert, ist hier gemeint. Weil jeder trauert ja mal. Und ich glaube nicht, dass letztendlich jeder mal von Gott getröstet wird. Weil auch die, ich sag mal, die bösen Menschen, die letztendlich nicht gerettet sind, auch sie trauern. Und also ich, von der Bibel her, ich glaube nicht, dass sie getröstet werden einmal. Aber Jesus sagt hier: Glücklich die Trauernden. Und ich denke, vielleicht auch im Zusammenhang mit der Glückseligpreisung vorher, arm im Geist, ist ein Aspekt dessen, dieser Trauer, könnte eben sein, dass man traurig ist über seinen Zustand, über seinen sündigen Zustand. Und dass diese Menschen, die eben trauern, die zerbrochenen Herzens sind, ne, so in diesem Jesaja-Zitat war das ja auch direkt hintereinander, diese Armen und die zerbrochenen Herzens, die eben zerbrochenen Herzens sind und eben erkannt haben, dass sie sündige Menschen sind und Buße tun und Vergebung brauchen, die darüber trauern, dass die auch hier gemeint sind. Was wir auf jeden Fall wissen dürfen: Es gibt Trost. Es gibt Trost. Das verheißt Jesus hier. Man erlebt viel Traurigkeit im Leben. Aber das ist nicht das Ende. Wie wir wissen dürfen, Gott wird jede Träne abwischen. Und dann wird ewige Freude sein. Wenn du in der Welt traurig bist, dann gibt es nicht wirklich Trost. Es gibt keine Hoffnung. Und deswegen, denke ich, ist es auch so, dass Menschen sich oft dann, wenn sie traurig sind, eben ja, zum Beispiel betäuben, also mit Drogen, sei es jetzt Alkohol oder anderen Drogen, dass man dann sich betrinkt zum Beispiel, wenn man traurig ist. Oder dass man es verdrängt oder dass man sich ablenkt, ne? Wo wir ja gute Möglichkeit haben mit der Unterhaltungsindustrie, die wir hier haben, dass man sich immer gut ablenken kann. Und ich denke, dass viele das machen, die traurig sind, weil sie sonst keinen Trost, keine Hoffnung haben, nirgendwo, wo sie hingehen können, dass sie dann das eben machen, verdrängen, betäuben und so weiter. Also in der Welt gibt es nicht wirklich Trost. Wir haben Trost. Wir dürfen wissen, dass wir einen Trost haben, dass wir einmal endgültig getröstet werden. Und so sagt Paulus zum Beispiel in 1. Thessalonicher in dem Brief, sagt er den Thessalonichern: Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Also hier sind in der Gemeinde sind Leute gestorben, entschlafen, also sie sind gläubige Menschen, sind gestorben. Und es ist ja ganz normal, dass du absolut traurig dann bist, wenn diese Person dir lieb war und sie dir nahe stand. Und so war das hier. Und Paulus sagt aber, er will jetzt etwas darüber sagen, über diese Entschlafenen. Warum? Damit ihr nicht traurig seid wie die anderen. Also Paulus sagt nicht, damit ihr nicht traurig seid. Natürlich darf und soll man sogar, denke ich auch, traurig sein über die Menschen, die von uns gegangen sind, weil sie uns lieb waren, weil sie uns teuer waren. Aber was, deswegen ist hier nicht, dass Paulus sagt, ihr dürft nicht traurig sein, sondern er sagt, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen. Wir sollen anders traurig sein. Die anderen, die keine Hoffnung haben. Und weil wir haben nämlich Hoffnung. Es gibt Trost für uns. In der Welt nicht. Wir wollen uns von der Welt unterscheiden. Wir wollen traurig sein über die Dinge, die wirklich traurig sind. Über unsere Sünden, über den Zustand der Welt und über die anderen Dinge, die auch wirklich traurig sind. Sollen und dürfen wir traurig sein. Aber mit Hoffnung. Und wir werden getröstet werden. Der nächste Aspekt, den Jesus sagt, ist: Glücklich die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glücklich die Sanftmütigen. Auch das, da ist so die Frage, was ist eigentlich Sanftmut? Und ich habe so gedacht, ob ich sage, ja, schaut mich an und dann nehmt das Gegenteil. Ich hoffe, dass es nicht ganz so schlimm ist, dass ich als Gegenbeispiel dafür diene. Aber was ich weiß, ist, dass ich bei diesem Punkt auf jeden Fall noch viel zu lernen habe. Wie gesagt, ich hoffe, dass es nicht ganz so schlimm ist, dass ich wirklich so als absolutes Gegenbeispiel dienen darf. Aber also da weiß ich, da muss ich noch lernen und da muss Gott an mir arbeiten. Und er hat es auch schon getan, aber da ist noch trotzdem viel Luft nach oben. Und ich möchte ein bisschen über Sanftmut sprechen, dass wir uns mal ein bisschen anschauen, was das ist. Weil ich kann mir vorstellen, dass Sanftmut auch oft falsch verstanden wird. Denn Sanftmut ist nicht einfach, alles zu dulden und immer so die Schnauze zu halten, also immer so ruhig, alles über sich ergehen zu lassen und alles zu dulden, Missstände und was weiß ich so, also dass man immer so ruhig ist. Das meint Sanftmut nicht. Sondern man kann und man sollte auch, denke ich, Eifer haben für die Wahrheit, für Gerechtigkeit, für das Recht, für die Sache Gottes sollte man Eifer haben. Aber was dann Sanftmut angeht, ist die Frage, wie geht man dann vor? Wie handelt man? Ja, wie verhält man sich bei diesen Dingen? Setze ich dann diese Sachen, für die ich Eifer habe, die auch gut sind, Wahrheit, Gerechtigkeit, Gottes Dinge, Gottes Sachen, setze ich diese Sachen mit Gewalt durch? Sei es physische Gewalt oder verbale Gewalt, also durch Reden. Setze ich die mit Gewalt durch? Werde ich aufbrausend? Oder bleibe ich da ruhig und gelassen und habe aber trotzdem diesen Eifer? Also nochmal, der Eifer ist da, aber ich setze das nicht durch mit falschen Mitteln. Und ein Beispiel, und das ist wieder so eine Sache, wo der Heilige Geist das wieder so geführt hat, dass Georgi heute Morgen genau darüber gesprochen hat, dass das wieder so zusammenpasst. Irgendwie passiert das wirklich oft, weil wir sprechen uns da nicht ab. Georgi hat über Mose gesprochen und Mose ist ein Beispiel für Sanftmütigkeit, denn über Mose heißt es, Mose war sehr sanftmütig, mehr als alle alle Menschen auf der Erde. Also wenn wir uns Mose anschauen, oder wenn wir, ich sag mal so, wenn wir Sanftmut sehen wollen, dann müssen wir uns dann halt Mose anschauen, weil über ihn das gesagt ist. Wie hat Mose gehandelt? Er war sanftmütig, mehr als alle Menschen. Und da möchte ich ein bisschen mit euch reinschauen. Diese Aussage, beginnen wir mal da, wo die steht, in 4. Mose 12, bei der Geschichte, wo Miriam und Aaron Mose anklagen. Ja, sie klagen ihn an, weil er eine Frau genommen hat, was ihnen nicht passte. Und sagen dann auch, 4. Mose 12, sagen sie dann, hat etwa der Herr nur mit Mose gesprochen? Hat er nicht auch mit uns gesprochen? Und dann heißt es, und der Herr hörte es. Und der Mensch Mose war sehr sanftmütig, mehr als alle Menschen auf der Erde. Und dann geht es weiter. Und der Herr sagte sofort zu Mose und Miriam und Aaron, ihr drei geht hinaus in das Zelt des Zeugnisses und so weiter. Und dann kümmert sich Gott um diese Sache und er richtet das. Aber interessant ist, dass dieser Satz, Mose war sanftmütig, mehr als alle Menschen auf der Erde, dass der an dieser Stelle steht. Und ich denke, das ist nicht ohne Grund, sondern es ist eben hier eine Situation, wo Mose zu Unrecht angeklagt wird. Weil ich meine, hat Mose sich selbst in diesen Stand gebracht, in dem er ist, als der das Volk da geführt hat und der Leiter ist und der diese Vollmacht bekommen hat, hat der sich selbst da reingeführt? Nein, er hat sogar abgelehnt, als er am brennenden Dornbusch war. Er wollte nicht. Und Gott hat ihn quasi ja gezwungen. Und letztendlich hat er es angenommen und er war es. Und jetzt wird er dafür angeklagt, dass Gott halt mit ihm redet. Und so weiter. Und weil da die Miriam und Aaron dann neidisch waren, wird er dazu Unrecht angeklagt. Und ich meine, wenn wir uns dann in Moses Situation versetzen, ne, wie würde man in solchen Situationen natürlicherweise reagieren? Ne, man ist dann verärgert und man würde vielleicht zurück irgendwie schlagen oder was auch immer. Und an dieser Stelle steht aber, an dieser Stelle wird jetzt nicht beschrieben, wie Mose an sich reagiert hat, weil der Punkt ist, in diesem Fall hat sofort der Herr eingegriffen. Ne? Also hier steht ja, und der Herr sagte sofort zu Mose. Aber trotzdem, denke ich, steht an genau dieser Stelle dieser Satz, dass Mose sanftmütig war, weil Mose in solchen Situationen, und wir werden uns gleich noch andere anschauen, eben dann nicht gleich so aufbrausend reagiert hat, wo er zu Unrecht beschuldigt wird für irgendwas oder angegriffen wird, sondern er blieb ruhig und überließ die Sache Gott. In diesem Fall hat Gott auch sofort, sage ich mal, von sich aus eingegriffen. Aber wir wollen uns jetzt auch noch andere Situationen anschauen, wo Mose wie Mose reagiert, wenn er Anfeindungen erlebt und wie Georgi das eben schon gesagt hat. Und ich fand das deswegen so klasse, dass Georgi genau darüber gesprochen hat. Wie oft wurde Mose angefeindet? Und wie hat er eben reagiert? Wir haben ein Beispiel von Georgi gehört heute. Er wurde wieder fertig gemacht und wieder fertig gemacht. Und was macht er? Er fastet wieder 40 Tage und Nächte für diese Menschen und betet für sie. Genau. Und wir wollen auch trotzdem noch weiter, ich möchte zwei Beispiele da noch anschauen. Und zwar ja, ein paar Kapitel weiter, 4. Mose 14, dort wo die Kundschafter in das Land gegangen sind, diese 12, in das Land Israel, in das Land Kanaan damals noch. Und sie kamen dann ja zurück und 10 von diesen Kundschaftern haben ja dann gemurrt und gesagt, das werden wir nie schaffen, das zu erobern. Warum hast du uns nur aus Ägypten rausgeführt? Am besten wäre, wir würden jetzt wieder zurückkehren und so weiter, auch wieder dieses Gemurre. Und da, wie reagiert Mose? In seiner Vollmacht, die Gott ihm gegeben hat, hätte er ja sonst wie reagieren können. Und was tut er? 4. Mose 14, Vers 5. Und Mose und Aaron fielen nieder auf das Angesicht vor der ganzen Gemeinschaft der Israeliten. Sie erstmal demütigen sie sich vor, sie fielen nieder, ich denke auch vor Gott, also im Angesicht Gottes, aber eben vor den Menschen. anstatt zurückzuschlagen mit seiner Vollmacht, die er hatte und was er hätte tun können, denke ich, er fällt erstmal nieder und vertraut die Sache Gott an. Und wir sehen dann, wie dann Gott sagt, ab Vers 11, und der Herr sagte zu Mose, wie lange noch wird mich dieses Volk herausfordern und wie lange noch glauben sie mir, nicht bei allen Wundern, die ich unter ihnen getan habe. Ich werde sie mit dem Tod schlagen und sie vernichten und dich und das Haus deines Vaters zu einem Volk machen, das größer und zahlreicher ist als dieses. Und Mose sagte zum Herrn, auch wird der Ägypter hören, dass du mit deiner Kraft dieses Volk aus ihrer Mitte hinaufgeführt hast. Aber auch alle Bewohner des Landes haben gehört, dass du der Herr bist inmitten dieses Volkes, der du von Auge zu Auge gesehen wirst, Herr. Und dass deine Wolke sich über sie gestellt hat und du in einer Wolkensäule vor ihnen herziehst am Tag und in einer Feuersäule des Nachts. Und du wirst dieses Volk auswischen wie einen einzelnen Menschen und alle Volksstämme, die von deinem Namen gehört haben, werden sagen, weil der Herr dieses Volk nicht in das Land, das er ihnen versprochen hatte, führen konnte, tötete er sie in der Wüste. Und nun soll deine Kraft erhöht werden, Herr, wie du gesagt hast. Der Herr ist großmütig, barmherzig und wahrhaftig, wenn er wegnimmt die Verfehlungen und Ungerechtigkeiten und Sünden. Und er wird durch keine Reinigung den Schuldigen für rein erklären, weil er die Sünden der Väter zurückgibt an die Kinder bis ins dritte und vierte Glied. Erlasse deinem Volk die Sünde gemäß deiner großen Barmherzigkeit, wie du ihnen gegenüber barmherzig warst von Ägypten an bis jetzt. Also an dieser Stelle, Mose überlässt die Sache Gott. Gott sagt sogar, ich werde die einfach vernichten, ich habe die Schnauze voll. Und Mose tritt sogar noch wieder ein für dieses Volk und bittet für sie. Und er bleibt bei dieser Sache ruhig. Noch ein Beispiel, auch wieder ein paar Kapitel weiter in 4. Mose 16, der Aufstand Korahs. Ist auch den meisten, denke ich, bekannt, haben wir auch ja drüber gepredigt. Und dort heißt es in Kapitel 16, und es sprachen Kore, der Sohn Isas, und so weiter. Und sie erhoben sich vor Mose, sie und 250 Männer der Israeliten, Oberhäupter der Gemeinschaft, Ratsmitglieder und angesehene Männer. Die taten sich zusammen gegen Mose und Aaron und sagten, es gelte bei euch, dass die ganze Gemeinschaft heilig sind und der Herr unter ihnen ist. Warum stellt ihr euch gegen die Gemeinschaft des Herrn? Also auch hier wieder Anklagen gegen ihn, ähnliche wie Miriam und Aaron das gemacht haben. Ne? Die haben gesagt, wir sind doch alle heilig, ne? Wir wollen alle diesen Priesterdienst ausüben, obwohl ja Gott gesagt hat, nur die. Und auch sie wollten wieder mehr, als ihnen gebührt. Und auch wieder diese Anklagen gegen Mose. Und auch da wieder, ich weiß nicht, an Moses Stelle, ne, wie wir reagieren würden. Ständig diese Anklagen, also irgendwann platzt doch dann der Kragen. Und Mose, was macht er? Als Mose das hörte, fiel er nieder auf das Angesicht und sprach zu Kore und seiner ganzen Gemeinschaft, Gott hat geprüft und erkannt, die zu ihm gehören und die Heiligen und hat sie zu sich geführt und die er sich auserwählt hat, die führte er zu sich. Also Mose, er gibt hier nicht nach. Also Sanftmut ist dann nicht einfach schwach zu sein und einfach so alles so, ja, okay. Ne? Sondern Mose steht hier weiterhin ein für die Wahrheit, die Gott gegeben hat. Er hat gesagt, Gott hat geprüft und erkannt, die zu ihm gehören und die Heiligen. Und hat eben die zu sich geführt, die er auserwählt hat. Er will damit sagen, Gott hat doch gesagt, wen er als Priester haben will. Ne? Also er steht weiterhin dazu. Aber wie macht er das? Und das ist eben dieser Punkt, dass er fällt nieder auf sein Angesicht und bekennt diese Wahrheit, ja. Aber er geht dann nicht mit Gewalt irgendwie vor. Und dann weiter, was macht er weiter? Er sagt, tut dies, nehmt euch für sie Räucherpfannen, Kore und seine ganze Gemeinschaft und tut Feuer darauf und tut Räucherwerk darauf vor dem Herrn am morgigen Tag und es soll der Mann, den der Herr auserwählen wird, heilig sein. Das soll euch genügen, ihr Söhne Levis. Also Mose schlägt sogar vor, ja, macht doch mal einfach. Ne? Also versteht ihr, in dieser Situation, Mose hätte voll für diese Wahrheit, ich sag mal, so kämpfen können und sofort so, Alter, ihr wollt Priester sein, obwohl Gott das nicht wollte, nicht so beschlossen hat. Verflucht seid ihr und was weiß ich alles. Ja? Mose bleibt ruhig und er schlägt sogar vor, ja, macht mal. Ne? Also nehmt mal eure Räucherpfannen und macht mal da euer, diesen Dienst, diesen Priesterdienst und wir werden sehen, wie Gott da reagiert. Er bleibt also ruhig, überlässt das Gott, sagt, macht mal und dann so in der Art. Ne? Also er fordert sie so ein bisschen dann auch heraus und dann werden wir sehen, wie Gott reagiert. Ne? Und ja, man könnte jetzt auch, ihr könnt das ja nochmal weiterlesen, 4. Mose 16, wie Mose hier dann die ganze Zeit redet. Und letztendlich wissen wir, dass Gott dann auch eingreift. Und sie machen das mit diesen Räucherpfannen. Und letztendlich geht Feuer vom Herrn aus und verzehrt dann diese Leute. Aber Gott, Mose hat das Gott überlassen und hat das, ist diese Sache, dieses Problem dann auch ruhig angegangen. Und das ist Sanftmut. Nicht, dass man keinen Eifer hat für Gottes Sache und dass man nur zurücksteckt und sowas, sondern wie gehe ich diese Dinge dann an? Wie verhalte ich mich? Ja. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, also ich sage das ja jetzt hier alles, weil ich schaue mir das an, wie das bei Mose war und sehe, wow, also ich muss noch viel lernen. Ich muss noch viel lernen, wie ich mit Dingen umgehe, mit Problemen, die auf mich zukommen, wie ich dann reagiere, wie ich dann umgehe damit. Also Sanftmut ist bei mir noch wirklich ein Punkt, wo ich viel lernen muss. Und Jesus sagt, die sanftmütig sind, die werden das Land erben. Man könnte sogar auch übersetzen, die Erde. Also das Wort kann Land oder Erde bedeuten. Und die werden das Land oder die Erde erben, also letztendlich auch wieder dieses Reich Gottes, wenn Jesus ja mal hier herrschen wird und alles ihm gehört, er wird es denen geben, die sanftmütig sind. Sie werden das Land erben. Und interessant, dass Jesus genau bei der Sanftmütigkeit diese Verheißung macht mit das Land erben, weil auch da wieder, wenn du in der Welt Land besitzen willst oder ein Reich besitzen willst, dann musst du mit harten und gewaltsamen Mitteln dafür kämpfen. Dir wird nichts einfach so geschenkt. Und ich sag mal, wenn du wirklich so bestrebt bist, also weltlich gesinnt bist und bestrebt bist, du willst hier Besitz und ein Reich haben und so, wir sehen das an den Herrschern der Welt, du musst mit unfairen, mit gewaltsamen, harten Mitteln das erreichen. Also eben nicht Sanftmütigkeit. Und Gott sagt genau anders. Und wir wollen uns von der Welt unterscheiden. Wir wollen auf Gottes Art und Weise kämpfen, den Kampf Gott überlassen und sanftmütig sein. Und Gott wird uns das Land geben. Der nächste Punkt, den Jesus nennt, ist glücklich, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Kennt ihr das, wenn man sieht oder vielleicht auch selbst erlebt, aber auch nur, wenn man sieht, wie etwas Ungerechtes passiert und wie diese Ungerechtigkeit sich durchsetzt und ungeschoren davonkommt? Dass man das dann nicht ertragen kann. Kennt ihr das? Also dann brodelt es in einem. Wie kann das? Das ist ungerecht. Wie kann das da ungeschoren davonkommen? Und wirklich, dann es passiert viel Unrecht und letztendlich es wird, da tritt keine Gerechtigkeit ein. Abschließend. Und das sehen wir in kleinen und in großen Dingen, wenn wir uns auch einfach mal, also wenn wir uns gewisse Rechtsprechungen anschauen, auch in Deutschland, da gibt es so einige Dinge, wo du einfach denkst, das geht, also das ist doch kein Gericht. so ungerecht, wie da teilweise gerichtet wird. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, das ist schon viele Jahre her, da gab es doch mal so eine Supermarktkassiererin, die ein paar Pfandbons mitgenommen hat. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, das ist schon lange her. Die hat so Pfandbons mitgenommen, ein paar. Und die hat dafür so eine hohe Strafe bekommen, also entlassen wurde sie sowieso, aber ich meine auch, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber also Geld und vielleicht sogar Gefängnisstrafe dafür, ich weiß nicht. Wo ich so denke, ja, okay, auch das ist natürlich nicht richtig, ne, die Pfandbons zu klauen, auf jeden Fall. Aber das Maß, wenn man das dann auch noch vergleicht mit damit, wie es Manager gibt von großen Firmen, die reich sind ohne Ende und die aber Millionen veruntreuen, wo das dann rauskommt und die dann ja auch ein bisschen bestraft werden. Aber wenn man das einfach vergleicht, so ungerecht, dass die kommen meistens gut davon. Ich weiß nicht, ob dann da Korruption, Bestechung hinter ist, weil ne, die dann, dass die kaum bestraft werden, die veruntreuen Millionen. Aber so eine kleine Kassiererin, die sich nicht wehren kann oder wie auch immer. Ich meine, ich will das nicht gut reden. Sie hat Unrecht begangen, ja, auch mit den Pfandbons. Ne, das nicht falsch verstehen. Aber die wird dann voll fertig gemacht. Und große, die, ich weiß nicht, ob die dann Verbindungen haben oder dann auch Bestechung da im Spiel ist oder so, kommen oft ungeschoren davon. Oder auch, ja, ich weiß nicht, zur Corona-Zeit gab es schwere Verurteilung für Leute, die ihre Maske nicht aufgesetzt haben oder die einfach nur vielleicht was dagegen gesagt haben. In der Öffentlichkeit dann. Ne? Es gibt also Leute, die dann, also Anführer von gewissen Bewegungen, die einfach eine Rede gehalten haben und die dafür dann in Haft gesetzt wurden. Und wenn man dann schaut, wie viele Straftäter ungeschoren davonkommen, auch in der deutschen Rechtsprechung. Und vor allem auch, man hört immer mehr davon, Sexualstraftäter. Es gibt Gruppenvergewaltigung, Einzelvergewaltigung, Kindermissbrauch und diese Leute kommen oft ungeschoren davon. Entweder komplett freigelassen oder vielleicht bekommen sie ein Jahr auf Bewährung. Und wenn man gerade sowas, also da ist wirklich, da brodelt es in mir. Gerade bei Sexualstraftaten, mit Kindern auch noch. Und die kommen oft ungeschoren davon. Es ist so in Deutschland. Ich weiß es nicht, warum. Also und dann diese Ungerechtigkeit, wenn wir die sehen in der Welt, da ist wirklich so, man hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Und es gibt diese Verheißung, die Jesus hier sagt, man wird gesättigt werden. Das heißt, der Hunger wird da gestillt werden. Das heißt, es wird alles, auch Vergangenes, was vielleicht auch in Vergessenheit geraten ist, alles wird einmal von Gott gerade gebogen und zurechtgerückt werden. Nichts, was jetzt hier abschließend ungerecht geblieben ist, wird so bleiben. Das wird alles nochmal aufgerollt werden und Gott wird für alles Gerechtigkeit schaffen, so wie es sein muss. Gott wird alles zurechtrücken, alles gerade biegen. Es wird für Gerechtigkeit gesorgt werden. In der Welt geschieht viel Ungerechtigkeit. Wir wollen uns von der Welt unterscheiden. Wir wollen nach Gerechtigkeit hungern und dürsten und natürlich sie auch selbst tun. Das gehört ja dazu, wenn man danach hungert und dürstet, dass man ja dann aber auch selbst kein Unrecht tut. Und wir werden sie erleben. Wir werden sie mit unseren eigenen Augen sehen, diese Gerechtigkeit. Als nächstes sagt Jesus, glücklich die Barmherzigen, denn über sie wird sich erbarmt werden. Denke ich nur an mich oder denke ich auch an andere? Lasst uns barmherzig sein mit den Schwachen, mit den Elenden, mit den Armen, die die Hilfe brauchen. Und jeder Mensch, wirklich jeder, wird an einen Punkt kommen, wo er Hilfe braucht und verloren ist. Ich sag mal, spätestens, wenn er vor Gott steht. Spätestens dann wird auch der, der hier in diesem Leben meint, nie jemanden brauchen zu müssen, weil er alles hat und alles ist alles gut und er braucht nie jemanden, der sich über ihn erbarmt und er ist auch selbst nur auf sich bezogen, denkt nur an sich und erbarmt sich auch nicht über andere. Auch dieser Mensch wird einmal, spätestens dann, wenn er einmal vor Gott steht, merken, jetzt brauche ich Hilfe, jetzt brauche ich Erbarmen, also ich bin verloren. Und Gott wird sich über uns erbarmen, wenn wir uns erbarmt haben. So wie wir das auch in Matthäus 25 sehen, in diese bekannte, was Jesus da sagt, wie das mal sein wird, wenn der Menschensohn kommt und sich auf seinen Richterstuhl setzt und dann dieses Nationengericht, dass er die Menschen scheiden wird in zwei Gruppen. Die einen die Böcke, die anderen die Schafe. Und Jesus wird sagen, zu den Böcken wird er sagen, hinweg von mir, ihr Übeltäter, in das ewige Feuer. Also über die wird sich nicht erbarmt werden. Und warum? Jesus begründet das ja. Letztendlich zusammengefasst, weil ihr euch nicht erbarmt habt in dieser Welt. Ne, ihr habt nicht die Armen besucht, oder die im Gefängnis besucht, die Kranken besucht, den Hungernden etwas gegeben. Also ihr wart wirklich egoistisch und habt euch nicht um diese Menschen gekümmert. Und zu den anderen, die sich erbarmt haben, die Schafe in dem Gleichnis, die Schafe, die sich erbarmt haben, zu denen sagt Jesus, kommt her in das Reich meines Vaters. Über die wird sich auch erbarmt werden. Also es ist ja genau das, wie es mal sein wird. Die Welt denkt nur an sich und übersieht die Schwachen und Armen. Gott sieht aber genau auf diese Menschen. Und er übersieht die Starken und die Egoisten. Wir wollen uns von der Welt unterscheiden. Wir wollen uns der Schwachen und Armen annehmen. Und Gott wird sich über uns erbarmen. Weiter sagt Jesus, glücklich die Reinen im Herzen, denn sie werden Gott sehen. Wie ist der Zustand deines Herzens? Und wenn ich diese Frage stelle und du darüber nachdenkst, was ich nicht möchte, ist gleich diese, ich sag mal, fromme Antwort, ja, mein Herz ist unrein und Jesus muss es reinigen. So dieses, mein Herz ist immer unrein und ich brauche die Reinigung von Jesus. Das stimmt ja, dass wir die Reinigung von Jesus brauchen. Ne, das Herz des Menschen ist unrein und er braucht es, dass dieses Herz gereinigt wird von Jesus. Aber dann soll es auch rein sein. Also ich habe manchmal den Eindruck, also bei dem, was man manchmal so hört, gerade in unseren christlichen Kreisen, so den evangelikalen Kreisen, sage ich mal, also in dem, wo ich bisher immer so unterwegs war, da, mir kommt es so vor, als ob da manchmal so eine Art, ich will es mal nennen, mystisches Denken ist, dass man sozusagen so zwei Zustände hat. Ne? Also man sagt einfach, ne, auf der einen Ebene sozusagen, wir sind die ganze Zeit unrein. So, wir können gar nicht rein sein. Und dann aber auf der anderen Ebene so, sind wir aber dann schon rein durch Jesus. So diese, als ob das so gleichzeitig so existiert. Also ich habe so den Eindruck, wenn euch das nicht so geht, dann ist das ja auch gut. Aber das ist so das, was ich manchmal so in der Art höre. Aber der Punkt ist, wir sollen auch einfach rein sein. Jesus soll uns reinigen und dann soll unser Herz auch rein sein. Nicht, dass wir da so irgendwie immer sagen müssen, ja, mein Herz ist unrein, sondern Gott erwartet das von uns offensichtlich. Und wenn er das erwartet, dann geht das auch. Unser Herz, also es ist möglich, dass unser Herz rein ist. Wie gesagt, nochmal, das heißt ja nicht, dass wir uns auch immer wieder mal reinigen lassen müssen. Ja, dass das nicht auch wieder mal unrein wird. Und dann, ne, so wie es in 1. Johannes 1, Vers 9 heißt, ne, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Aber, also auf unserem Lebensweg, natürlich, zwischendurch wird es verunreinigt, dann brauchen wir wieder die Reinigung. Aber grundsätzlich soll es rein sein. In Psalm 24, und ich denke, also ich kann mir vorstellen, Jesus hat auch an diesen Psalm gedacht, als er diese Dinge gesagt hat, weil da steht eben genau das Gleiche. Im Psalm 24, dort heißt es: Dem Herrn gehört die Erde und ihre Fülle, der Erdkreis und alle, die auf ihm wohnen. Er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Flüssen hat er ihn bereitet. Also Gott gehört alles. Und dann heißt es die Frage, wer wird hinaufziehen auf den Berg des Herrn und wer wird stehen an seinem heiligen Ort? Einer, der unschuldige Hände hat und ein reines Herz hat, der sein Leben nicht zu Nichtigem verwendet hat und nicht zum Betrug an seinem Nächsten geschworen hat. Dieser wird Segen empfangen vom Herrn und Barmherzigkeit von Gott, seinem Retter. Also auch hier wird gesagt, wer wird hinaufziehen auf den Berg des Herrn und dort stehen an seinem heiligen Ort? Also eigentlich genau das Gleiche, was Jesus sagt. Es heißt ja, glücklich die Reinen im Herzen, denn sie werden Gott sehen. Ne, sozusagen, wenn du an seinem heiligen Ort mal stehen wirst, dann wirst du ihn ja auch sehen. Also es ist genau diese Parallele. Und auch der Psalmist sagt, einer, der unschuldige Hände und ein reines Herz hat. Und ich denke eben, es soll wirklich rein sein. Also nicht so dieses, grundsätzlich ist es immer unrein und nur sozusagen auf einer zweiten Ebene, in so einem zweiten Zustand, ist es durch Jesus rein. Denn wenn wir das mal die anderen Punkte hier anschauen, die der Psalmist hier sagt, einer, der unschuldige Hände hat, da kann es ja auch nicht sein, dass sozusagen man praktisch keine unschuldigen Hände hat. Ich sag mal, keine Ahnung, man lebt grundsätzlich so, dass man die ganze Zeit jemanden schlägt oder so. Also die Hände sind nicht unschuldig. Aber so, durch Jesus sind meine Hände unschuldig. Nein. Wenn man dann, natürlich, Jesus kann das ja reinigen, also kann das ja auch wieder vergeben. Aber wenn man aber grundsätzlich so lebt, dann ist man nicht auf einer zweiten Ebene, sind die Hände nicht unschuldig. Oder der sein Leben nicht zu Nichtigem verwendet hat. Entweder du hast dein Leben zu Nichtigem verwendet, also wirklich, praktisch wirklich gelebt für sinnlose Dinge, dann kann man nicht am Schluss sagen, ja, aber durch Jesus habe ich mein Leben nicht zu Nichtigem verwendet. Nein, du sollst dein Leben zu sinnvollen Dingen, nicht zu Nichtigem verwenden und dann hast du auch dein Leben nicht zu Nichtigem verwendet. Genauso auch mit dem Herzen. Es soll durch Jesus gereinigt werden und dann soll es rein sein. Also, wie ist der Zustand deines Herzens? Wie ist so deine Einstellung? Wie sind deine Absichten, deine Motive? Ja, so dein Innerstes ist das ja. Ist das alles rein oder gibt es etwas Unlauteres, etwas Verborgenes, etwas Hinterlistiges vielleicht? In der Welt sind die Herzen oft finster und dreckig. Sie werden das Licht nicht sehen und in der Finsternis bleiben. Wir wollen uns von der Welt unterscheiden. Unser Herz soll rein sein und wir werden einmal Gott sehen. Jesus sagt als nächstes: Glücklich die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. In der Welt gibt es viel Streit und Unfrieden. Das geht hin von schlimmer Kriegstreiberei, die wir erleben, bis hin zu kleinen, ja banalen Dingen im Nachbarschaftsstreit. Ja, also die Spanne ist groß, aber der Streit und der Unfrieden ist da. Und mit solchen Leuten will Gott nichts zu tun haben. Wer aber für Frieden sorgt, wer Frieden stiftet, also das Wort, das hier steht im Griechischen, wenn man es sozusagen direkt übersetzt, so heißt es Friedenmacher. Ne, wir haben diese Worte stiften, Frieden stiften, ja, also Friedenmacher. Ne, also wirklich, wer so für Frieden sorgt, wer Frieden stiftet, wer Frieden macht, den nennt Gott sein Kind. Die sollen Söhne Gottes genannt werden. Jetzt ist der Punkt, leider verhält sich die Gemeinde oft wie die Welt und streitet. Und das nicht nur heutzutage, das auch schon zur neutestamentlichen Zeit. Sehen wir in den Briefen von Paulus, er hat genau mit, oder auch den anderen Briefen von Jakobus und so, genau mit den gleichen Sachen zu kämpfen gehabt. Streit in der Gemeinde. Und da heißt es in Epheser 4, schreibt Paulus, so ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Durch das Band des Friedens. Das Band des Friedens, also der Frieden, ist das, was uns zusammenhalten sollte. Und dann wird es diese Einheit geben. Also in der Reihenfolge. Und also wir sollen nach Frieden streben. Wir sollen Friedenstifter sein. Auch in der Gemeinde. Und sozusagen, dass uns ein Band des Friedens zusammenhält. Und dann wird es Einheit geben, heißt es hier. Wir sollen diese Einheit so bewahren, durch das Band des Friedens. Also ich finde das sehr, also ich predige ja jetzt hier darüber, aber das heißt ja nicht, dass ich jetzt so alles über dem Allen stehe. Nein, wie schon gesagt, ne, auch diese Dinge sprechen zu mir auch. Ne, und ich gebe sie auch einfach weiter, ne, dass ihr das richtig versteht, hoffentlich, richtig einordnet. Nicht, dass ich hier meine, so über dem Allen zu stehen, überhaupt nicht. Wir wollen uns von der Welt unterscheiden. Wir wollen uns für Frieden einsetzen, da wo wir es können, in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Und Gott wird uns als Kinder annehmen. Ja, dann noch der letzte Punkt. Glücklich die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihnen gehört das Königreich des Himmels. Glücklich seid ihr, wenn sie euch beschimpfen und verfolgen und lügnerisch jedes böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. So haben sie nämlich die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Und ihr Lieben, das hier finde ich in dem Ganzen die krasseste Aussage und das Schwerste. Und wenn man sich das einfach mal vorstellt, ich habe ja am Anfang gefragt, was man in der Welt sagen würde, wer glücklich zu schätzen wäre. Ne? Und man denkt dann an diese Sachen. Ne? Du hast, ich sag ja, ich wollte eigentlich so auch vielleicht Bilder machen, so weißt du, so eine Yacht und du bist da und hast im Paradies, ne? also irgendwo in der Karibik und hast keine Sorgen und hast alles, was du brauchst und genießt die Sonne und so. Ne, so, das ist doch so, ah ja. Und wenn man jetzt mal ein Bild daneben machen würde, das das hier beschreibt, wo Gott sagt, oder Jesus sagt, der ist glücklich zu preisen. Jemand, der verfolgt wird, zu leiden hat. So dieser Unterschied zwischen diesen beiden Bildern, können wir uns, denke ich, vorstellen, ist einfach so anders. Und ich finde das, wie gesagt, das übersteigt alles für mich. Man soll sich freuen und jubeln, wenn man verfolgt wird, weil man gerecht lebt, also quasi zu Unrecht verfolgt wird. Und wenn man, weil man sich zu Jesus bekennt, beschimpft wird und verleumdet wird, soll man sich freuen und jubeln. Noch hier wieder, Jesus meint ja nicht, man soll sich jetzt wegen der Sache an sich freuen, juhu, ich leide, sondern wegen der Folge, weil Gott einen dafür belohnen wird. Und ich bin überzeugt, das ist jetzt so meine Überzeugung, dass so wie sich Europa, Deutschland und die Gesellschaft entwickelt, und zwar in rasendem Tempo, dass wir das noch stark erleben werden. Denn, und ich, die Frage, die ich mir da stelle, bin ich dazu bereit? Bin ich bereit, Leid auf mich und noch viel schlimmer, auf meine Familie zu nehmen, um Jesu willen? Ich hoffe das sehr und bete dafür, dass ich es bin. Aber ganz ehrlich, wer von uns hat das schon mal, also hat schon mal wirklich das so erlebt? Also, dass er wirklich einen schlimmen Nachteil hatte, also so, weil er sich zu Jesus bekannt hat. Das gibt es hier in Deutschland eigentlich nicht. Ich will nicht bestreiten, dass das nicht auch jemand mal hatte. Ja? Und so, wir wissen ja eigentlich auch von Menschen, auch hier in der Gemeinde, die das kennen, also dass sie ja verfolgt werden, weil sie und um ihr Leben fürchten müssen, weil sie sich zu Jesus bekennen. Ja? Deswegen, also ich will das nicht pauschalisieren, so dass wirklich das jeden betrifft. Aber im Allgemeinen hier in Deutschland, dass wir wirklich, so wie viele Geschwister das in anderen Ländern machen müssen, so was Grete heute vorgelesen hat, ne, in Pakistan, der wirklich lebenslänglich im Gefängnis sitzt. Das kennen wir hier nicht. Also ich kenne es nicht, dass ich wirklich sowas erleben muss, weil ich mich zu Jesus bekenne. Und deswegen kann ich nur hoffen und beten, dass wenn es dann mal so weit kommt. Und wie gesagt, ich denke schon, dass wir das noch in unserem, also zumindest einige von uns auch noch erleben werden, dann kann ich nur hoffen und beten, nach meiner jetzigen Einstellung, dass ich dann auch trotzdem mich zu Jesus bekenne. Die Welt verfolgt die, die ihr nicht passen. Wir wollen uns von der Welt unterscheiden. Wir wollen uns verfolgen und uns Schlechtes antun lassen, anstatt zu verfolgen und Schlechtes zu tun. Und Gott wird uns dafür sein Reich geben und uns reichlich belohnen. Bei all diesen Punkten, das war sehr viel, und wie gesagt, ich erwarte ja nicht, dass ihr jetzt noch alles wisst, was ich gesagt habe. Meine Hoffnung ist ja einfach, dass der eine oder andere Punkt einen besonders angesprochen hat und den man mitnehmen kann und wo man einfach weiß, okay, da kann ich wirklich noch mit Gottes Hilfe dran arbeiten. Aber bei all diesen Punkten habt ihr vielleicht gemerkt, was Jesus hier erzählt, ist nicht normal. Das ist nicht normal. In der Welt ist das nicht normal. Und wir sollen uns aber unterscheiden. Wir sollen einen Unterschied machen. Das ist, wie wir wirken sollen, wenn wir von Gott Erkaufte, seine Kinder sind. Das ist die Wirkung, die wir haben sollen, wenn wir Gott gehören, wenn er unser Vater ist. Wir sind das Salz. Deswegen habe ich diesen Abschnitt auch noch mit reingenommen. Wir sind das Salz. Salz hat eine Wirkung. Und wenn es aber dann seine Kraft verliert und diese Wirkung nicht mehr entfaltet, diese Wirkung nicht mehr hat, dann ist es so viel wert wie Sand. Und das meint Jesus mit diesem Gleichnis. Wenn wir nicht so eine Wirkung haben, wie sie Gott von uns will, wenn wir zu ihm gehören, und uns nicht von der Welt unterscheiden, dann taugen wir zu nichts, sagt Jesus. Dann brauchen wir auch gar nicht bei Gott bleiben. Das bringt nichts. Es macht keinen Unterschied. Gott hat uns erkauft und er möchte, dass wir eine Wirkung haben in dieser Welt, sagt er. Wenn wir das nicht tun, dann erfüllen wir den Zweck nicht, wofür Gott uns erkauft hat. Und genauso das Licht. Gott hat uns zu einem Licht gemacht. Wenn wir aber den Schein verstecken und die Leute unser Licht nicht sehen, dann erfüllen wir unseren Zweck nicht. Unser Zweck ist es, zu leuchten durch diese Art und Weise von Leben, wie Jesus sie in diesen Seligpreisungen beschrieben hat. Wozu? Damit wir von den Leuten gesehen und gelobt werden. Ach, guck mal, was ist das für ein toller Kerl? Nein, es geht um Gottes Ehre dabei. Dass die Leute unser gutes Leben sehen. Sie sollen unser gutes Leben sehen. Und das soll auf Gott, unseren Vater, zurückfallen, damit er geehrt wird. Das ist der Zweck. Es geht nicht dabei dann um uns, dass wir sagen können, wir haben ein gutes Leben geführt. Letztendlich geht es um Gott. Deswegen will Gott das. Deswegen ist ihm das auch nicht egal, wie wir leben. Wenn wir in unserem Leben das sehen, also wenn wir Kinder sehen und ich sag mal, die Kinder sind irgendwie total chaotisch, unerzogen und was auch immer, das fällt letztendlich doch auf die Eltern zurück. Das machen wir doch automatisch. Wenn wir dann Kinder sehen, dann denkt man so als erstes, Mann, was sind das für Eltern? Die haben ihr Kind nicht vernünftig erzogen. Und wenn da wirklich so ein gehorsames und wohlerzogenes Kind ist, das fällt auf die Eltern zurück. Da denkt man so, wow, ja, die Eltern haben Gutes geleistet. Genauso bei Gott. Wir sind seine Kinder und unser Leben sorgt dafür, wie Gott gesehen wird in der Welt. Ob Gott verachtet wird oder Gott verherrlicht wird. Das ist genau dieser Zusammenhang. Deswegen, wenn Gott von uns will, dass wir diese Eigenschaften haben und dieses Leben führen, dann geht es dabei nicht um uns, sondern damit Gott geehrt wird. Deswegen lasst uns diese Dinge beherzigen, einen Unterschied machen und ein Leben führen, das Gott Ehre bringt. Amen.